Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Pandemie-Kino gibt es mehr, als Sie vielleicht denken. Seit mehr als 100 Jahren sind solchen Filmthema in allen Facetten.
Der Mensch berührt sein Gesicht im Durchschnitt pro Minute 3 bis 5 Mal. In der Zwischenzeit fassen wir Türklinken an, Wasserhähne und andere Menschen.
Beth! Nein, dann geh rauf in dein Zimmer, Schatz.
Wir haben also ein Virus und haben weder einen Behandlungsplan noch einen Impfstoff.
Diese Krämpfe heute früh, hatten Sie das schon
hat
mal?
Hat sie Osterkrampfanfälle?
Nein.
Allergien?
Seit gestern Abend 32 Fälle.
Aus dem Film Contagion von 2011. Jetzt ist ein Buch über 100 Jahre Ansteckkino erschienen. Und was wir daraus lernen können in Corona-Zeiten, das erzählt uns gleich der Autor selbst. Herzlich willkommen. Einfach mit der Kamera draufhalten und knipsen. Das mag früher üblich gewesen sein. Die berühmte Fotoagentur Magnum hat jetzt einen bemerkenswerten Schritt gemacht und Fotos von David Allen Harvey aus ihrem Bildarchiv gelöscht. Der Grund? Die Motive stammen aus der Serie Bangkok Prostitutes von 1989. Minderjährige Prostituierte, die mit Kunden aus dem Westen in Nachtclubs unterwegs waren, die also nicht legal unbedingt fotografiert und ausgestellt wurden. Und seit Freitag ist sogar die gesamte Magnum-Datenbank offline, also nicht zugänglich. Ich will darüber mit Karin Fromm sprechen, Professorin für Fotojournalismus in Hannover und früher bei der Agentur Focus, die Magnum-Fotografen in Deutschland vertritt. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Frau Fromm, wie wichtig ist denn David Allen Harvey und was bedeutet dieser Schritt jetzt für ihn und sein Werk?
Also David Allen Harvey ist ein bekannter, man kann auch sagen berühmter Fotojournalist, schon Jahrgang 1944. Also der ist schon länger am Start, hat viele große Geschichten, auch für National Geographic gemacht, ist schon lange bei der Agentur Magnum und das ist sozusagen so einer der großen alten Protagonisten dieser Szene, würde ich sagen. Und insofern ist das für ihn natürlich schon erstmal so ein Schritt, dass der plötzlich überlegen muss, wie er sich dazu verhält und was er selber dazu kommuniziert und wie er mit seiner eigenen Geschichte umgeht.
Es geht ja da um Minderjährige, deren Rechte vermutlich verletzt wurden. Aber wer klagt denn hier eigentlich an?
Also in dem ganz konkreten Fall ist es so, dass der Autor einer Fotografie-Nachrichtenseite, F-Stoppers, Andy Day heißt er, dieses Thema gefunden hat und in verschiedenen Archiven von Agenturen unterwegs war, speziell bei Magnum, aber auch bei Getty Images hat er geguckt und hat sozusagen auf das Eingeben bestimmter Suchbegriffe, wie es ja klassisch ist, wenn man in so Bilddatenbanken unterwegs ist, und zwar hat er, glaube ich, Prostituierte und sowas wie Teenage Girl oder Jugendliche eingegeben und ist dann auf bestimmte Bilder gestoßen, die explizite Nacktheit von offenbar minderjährigen Mädchen zeigen.
Und warum ist das
im Kontext von Prostitution? Mhm. Ja, das ist natürlich erstmal ein Problem, weil wir inzwischen durch diverse Diskussionen und Probleme wissen, dass wir ganz sensibel damit umgehen müssen, wenn Kinder nackt gezeigt werden und das allgemein zugänglich ist, diese Form. Und hier im Sinne der Prostitution ist es natürlich auch ein Sexkontext, wo immer die Frage ist, in welchen Kontext wird das eingebettet. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Keywords anguckt, die solche Bilder ja immer haben, dann fallen da die Begriffe auf Prostitute, Teenage Girl und Breast. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist natürlich, könnten genauso gut Begriffe sein, die jemand im Internet unterwegs ist, auf der Suche nach Kinderpornografie, auch eingeben könnte, wo er auch auf solche Bilder stoßen könnte. Mhm. Also da sieht man, da ist diese Grenzziehung zwischen einer Arbeit, die ich bei David Allen Harvey explizit als eine journalistische Arbeit begreifen würde, die nicht Kinderpornografie bedienen will, die erst einmal auf bestimmte Situationen, soziale Umstände und auch Missstände aufmerksam machen will. Also das ist sozusagen der spezifische Kontext, aber das kann sich natürlich auch schnell verwischen, gerade wenn man nur sich ein einzelnes Bild anguckt.
Ja, und Magnum macht ja nun doch einen recht radikalen Schnitt und zieht quasi die Reißleine. Ist das angemessen oder nicht auch vielleicht überzogen?
Also ich finde es einen sehr interessanten Schritt und ich finde den auch begrüßenswert, was natürlich nicht heißt, dass eine Agentur wie Magnum oder auch andere Agenturen dauerhaft ihre Bilder sozusagen aus dem Netz ziehen werden, weil das ist ja auch eine Form, wie sie diese präsent machen und wovon sie letztendlich auch leben. Aber ich finde, für mich ist es erstmal ein Schritt, der symbolisch auch dahin funktioniert, dass man sagt, wir haben begriffen, dass wir stärker reflektieren müssen, was unsere Arbeit bedeutet, was Bilder bedeuten, die dann auf aller Welt, in aller Welt verfügbar sind. Und letztendlich auch die Frage zu stellen, was bedeutet Fotojournalismus? Wie gehen wir damit um? Wie erzählen Fotografinnen und Fotografen Geschichten über Menschen, Situationen, zum Teil an anderen Orten auf der Welt? Also für mich ist das so ein Signal für, wir haben zu reflektieren, wir müssen nachdenken und wir müssen letztendlich unsere Arbeit auch stärker kontextualisieren.
Genau, und das wird ja dann entsprechend auch für die Fotografen selber ein Thema werden oder wenn es nicht das schon längst ist. Vielleicht noch Ihre Einschätzung, bestimmte Fotos werden wir dann in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr sehen.
Ja, also ich glaube, also das mag gut sein und das ist auch wichtig, dass bestimmte Bilder nicht einfach so unreflektiert auftauchen. Für mich ist aber auch noch zentraler, also es geht jetzt nicht um so eine Art von Bilderverbot, dass auch bestimmte Missstände, die irgendwo herrschen, gar nicht mehr gezeigt werden dürfen, weil die sind natürlich auch immer eine Möglichkeit, auf Dinge aufmerksam zu machen. Ich glaube, es ist aber nur wichtig, dass solche Bilder immer eingebettet werden. Und es gibt zum Beispiel von Fred Ritchin gab es so eine Idee mit dem sogenannten Four Corners Project, was die Möglichkeit bietet, dass jedes Bild immer von vornherein in den vier Ecken des Bildes quasi mit Kontextinformationen und Informationen über den Kontext der ganzen Arbeit, Geschichte, die dazu gemacht wurde, aber auch mit weiterführenden Links oder Informationen über den Fotografen versehen wird. Das ist sicher was, was jetzt nicht in so eine ganz allgemeine tägliche Praxis überführt werden kann, was einem aber auch nochmal bewusst macht, es ist wichtig, die Bilder in einen Zusammenhang zu stellen und sie auch in diesem Zusammenhang zu lesen. Und das Bild alleine, um das jetzt speziell ist, bei David Allen Harvey geht, da ist es auch ein spezielles Bild, was ganz stark diskutiert wurde. Das ist so ohne den Kontext sehr leicht misszuverstehen, das würde ich auch sagen.
Die Agentur Magnum überprüft die eigenen Fotografen, die arbeiten natürlich von denen und setzt möglicherweise dann neue Standards für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Das waren die Hintergründe von Professor Karin Fromm. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Noch nie haben Sie und ich erlebt, dass öffentlich Filme schauen verboten oder so stark eingeschränkt war. Die Corona-Zeit ist eine Zäsur, auch in dieser Hinsicht. Dabei waren und sind Seuchen selbst der Stoff für hunderte Filme, von Pest und Cholera bis zur virusausgelösten Zombie-Apokalypse. Der österreichische Filmtheoretiker, Essayist und Kritiker Dreli Robnik hat sich in den letzten Monaten 167 Pandemiefilme im Homeoffice angeschaut, von 1919 bis heute, und dann das Buch Ansteckkino geschrieben. Das ist gerade erschienen. Hallo, Herr Robnik.
Hallo.
Viele haben ja zu Beginn des Lockdowns den Buchklassiker Die Pest von Camus herausgeholt. Sie haben mal eben eine Geschichte des Pandemiefilms geschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Sie besonders daran interessiert, was diese Pandemien mit der Gesellschaft machen und wie das dann im Film dargestellt wird.
Ja, weil insofern das Wort Pandemie, ja, da steckt ja das schon drinnen, dass es etwas ist, was Pan, ganz umfassend, den Demos, also die Bevölkerung betrifft. Lustigerweise steckt im Wort Pandemie gar nichts drinnen von Krankheit oder so. Das müsste dann ja irgendwas mit Pathos oder so sein, ne, mit dem Leiden. Aber Pandemie heißt eigentlich nur das, was die Gesellschaft oder die Bevölkerung ganz betrifft. Und da sind wir also mitten im Kern dessen, was auch an der Corona-Pandemie ja für viele von uns eine massive Erfahrung war. Nicht nur die gesundheitlich-biologische Krise, sondern dass wir mit Formen von Staatlichkeit, von Gesellschaftlichkeit, mit dem Vermeiden müssen von Gesellschaftlichkeit konfrontiert sind, wie wir das vielfach vorher nicht kannten. Und das aber etwas ist, was in Filmen, sei es in Filmen, die im Mittelalter spielen und die Pest thematisieren, sei es in neueren Filmen, die Ebola-Ausbrüche thematisieren oder die vielen Zombie-Apokalypsen-Filme, wo eben immer zusätzlich zu der biologisch-medizinischen Krise immer auch eine politische, gesellschaftliche Krise mit gemeint ist.
Bitte. Das Spannende, also ne, weil Sie auch so viel gefunden haben, ist ja eben nicht unbedingt dieses Medizinische, ob sich nun eine Krankheit so oder so verbreitet, sondern das, was dahinter steckt, das haben Sie ja eben auch rausgearbeitet. Und da kann man auch schon Nosferatu von Murnau 1922 heranziehen, also dass da die Pest zwar vorkommt, aber im Grunde genommen geht es natürlich um die ganzen Konflikte, die ausgelöst werden. Und später dann in der Nazizeit heben Sie einen Film hervor, der handelt von Robert Koch, dem Mediziner, der ja nun heute auch wieder mit seinem Namen ganz prominent ist, aber wo natürlich der Film ganz andere Dinge bedient. Vielleicht können wir da noch mal einsteigen.
Okay, wenn wir den Robert-Koch-Film hernehmen, der im Oktober 1939, also kurz nach dem Beginn des nazideutschen Angriffs auf Polen, kommt er ins Kino. Es geht jetzt nicht sozusagen um die Frage des historischen Robert Koch oder um die Art, wie das Robert-Koch-Institut heute agiert, sondern rein um das, was die Nazis aus dieser Figur machen in diesem Biopic, wie wir das heute nennen würden, eine historische Biografie. Und da geht es darum, dass der Mediziner ist ein Führer, und er ist ein Führer deshalb, weil er weiß sozusagen, woran das Volk physisch leidet. Das ist etwas, was in der politischen Theorie, politischen Philosophie in den letzten Jahren als Biopolitik bezeichnet worden ist. Wenn ein Staatswesen sozusagen seine Bevölkerung regiert im Ansetzen bei den Körpern und bei der Gesundheit. Und wir wissen das und haben auch sofort diese Assoziationen beim Nationalsozialismus, dass es da massiv um diese Fantasien und um diese rassistischen und antisemitischen Fantasien des gesunden Volkskörpers geht. Also der Arzt Robert Koch und der innovative Arzt, der Arzt als ein Rebell, als einer, der gegen die etablierten Wissensformen verstößt, der ein avantgardistisches Wissen verbreitet oder erst durchsetzen muss gegen die demokratisch-liberale Borniertheit, so wie es in dem Nazi-Film von 1939 dargestellt wird. Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, so heißt der Film mit komplettem Titel. Robert Koch ist also hier eine Entsprechung zum Führer, der auch aus einer Notlage heraus eine Art Ausnahmezustand setzt. Das genau. ist etwas, was sehr spezifisch ist für die Nationalsozialisten. Sozialistische Biopolitik. Es ist in dem ganzen kulturwissenschaftlichen und gesellschaftskritischen Diskurs zur, sage ich mal, Hochzeit der ersten Corona-Welle im Frühjahr darauf hingewiesen worden, dass wir sollten nicht so inflationär mit dem Begriff Biopolitik umgehen und den jetzt überall auf jede Form von staatlichem Eingriff draufkleben. Aber beim nationalsozialistischen Form des Regierens, beim nationalsozialistischen Staat und auch bei den entsprechenden Filmen, da trifft es nun ganz definitiv zu.
Dennoch ziehen Sie ja eine gewisse Parallele zur österreichischen Regierung, Kanzler Kurz, der eben auch weiß, was für den Volkskörper wichtig und gut ist in dieser Pandemie.
Die Parallele ist zweischneidig. Es gibt einerseits keinerlei Parallele dort, wo die Nazi-Biopolitik immer einen Feind braucht, ja, immer einen Verunreiniger braucht, den sie bekämpft. Dazu sehe ich keine Parallele bei der nationalen Politik der österreichischen Regierung. Ich sehe aber sehr wohl eine Parallele dort oder eine strukturelle Analogie. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, Österreich wird von Nazis regiert. Ja, das wäre abwegig. Aber ich sage, dass es hier einen Gestus gegeben hat, zu sagen, wir müssen jetzt den sozusagen bürgerlichen Routinebetrieb des Regierens außer Kraft setzen aufgrund einer Notlage. Soweit okay, da ist eine Notlage. Wo aber immer dazu gesagt worden ist, ob jetzt alle unsere Maßnahmen auf Punkt und Komma mit der Verfassung in Einklang sind, das ist jetzt nicht so wichtig, das werden wir schon nachher sehen. Und das scheint mir ein sehr bedenklicher Weg, wenn hier die bürgerlich-liberale Gewaltenteilung so relativ bedenkenlos weggewischt wird. Da war der Diskurs in Österreich auch ein etwas anderer als der von prominenten Regierungsprotagonisten. In Deutschland.
Ja, wobei gerade in Deutschland ist es ja spannend, dass sich jetzt viele eigentlich schon auch wundern, dass viel auch so hingenommen wurde. Denn am Umgang mit Corona merken wir ja auch alle, wie die Gesellschaft wirklich tickt, also wie die Politik dann Bürgerrechte aushebelt, wie dann Rassisten oder auch Verschwörungstheoretiker Zulauf haben, aber auch wie Massen manipuliert werden können durch Populisten und durch Medien, die zum Beispiel auch einseitig berichten. Also wenn Sie all die Filme Revue passieren lassen, ist das dort alles schon enthalten?
Also in dem Film Contagion aus dem Jahr 2011, und der ist ja sozusagen, wie sagt man, das Normalsetting des Pandemiefilms. Das ist der momentan bekannteste, dieser Film mit Jude Law, mit Kate Winslet, mit Lawrence Fishburne, wo es um einen Gehirnhautentzündungsausbruch geht, der in Hongkong seinen Ausgang nimmt. In dem Film ist zum Beispiel das Verbreiten von Verschwörungsnachrichten seitens eines Bloggers, der auch, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der schon Twitter benutzt, ich glaube, aber der Film ist von 2011. Also da sind viele Phänomene, die für uns heute mediale Phänomene, mediale Praktiken, die für uns heute Routine sind, werden da als etwas sehr Neues noch ausgestellt. Aber das ist zum Beispiel in dem Film ganz stark thematisiert, diese Parallele des Inkontaktkommens mit einem Gerücht, des Infiziertwerdens durch ein Gerücht, eine Öffentlichkeit, die durch ein Gerücht infiziert werden könnte.
Und Herr Rubnik, würden Sie sagen, dass wir aus diesen Filmen oder aus einigen Filmen etwas mitnehmen können an Erkenntnissen für unseren Corona-Alltag heute?
Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit dem aus Filmen was mitnehmen. So sehr ich davon ausgehe und darauf setze, dass sozusagen Filme uns spannende und auch kritische Auseinandersetzungen ermöglichen, würde ich sofort zurückscheuen davon, wir können was mitnehmen, so wie man sagt, das ist Prüfungsstoff, bitte mitschreiben. Ich möchte es vielleicht ein bisschen anders beantworten, indem ich sage, ein nigerianischer Ebola-Seuchenfilm von 2016, der heißt 93 Days, weil 93 Tage dauert einer Ebola-Pandemie-Krise in Lagos. Das war ein Film, der versetzt mich in Umgangsformen, die so anders sind, als wir sie aus den meisten westlichen Filmen gewohnt sind, weil sie sehr um eine Art Sanftheit im Umgang bemüht sind. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch und ich kann das in der Kürze jetzt auch nicht so stark auf den Punkt bringen, aber gewisse zart fühlende Beziehungsformen, ja, dass die auch möglich wären. Und hat nicht unbedingt jetzt was damit zu tun, dass wir alle uns wie Kindlein oder Schäflein umarmen müssen, aber nur sozusagen einen etwas weniger grundaggressiven Umgang. Und das ist etwas, wo sozusagen dieser Film 93 Days von 2016 mir die Anmutung davon gibt, mich in diese Groove, in diesen Sound einer gewissen zartfühlenden Beziehungsweise hineingibt. Das wäre ein Beispiel von einem Film, wo ich gesagt habe, oha, sowas kannte ich so noch nicht.
Der Tipp. Ansteckkino, eine Geschichte des Pandemie-Spielfilms von Dreli Rupnik, erschienen bei Neophilis. Kostet, ich weiß es gar nicht, Herr Rupnik.
16 Euro in der Bundesrepublik, in Österreich 16,50. Also die Ösis sollten alle trotz Reisewarnungen rüberfahren nach Bayern und sich's drüben kaufen.
Wunderbar. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Homeoffice in Corona-Zeiten, für manche ist das ja gar kein Problem, besonders wenn sie keine Kinder haben, sondern eine willkommene Möglichkeit, endlich legal von zu Hause zu arbeiten, ohne Stress im Büro, Füße hochlegen. Andererseits, naja, irgendwann kommt dann doch die Einsamkeit und dafür hat sich ein digitales Angebot aus Belgien aufgestellt. Es simuliert Büroatmosphäre zu Hause. Michael Schneider.
Stille und Einsamkeit im Homeoffice, das erleben derzeit weltweit viele Menschen. Wer alleine zu Hause arbeitet, sucht nicht selten nach Ablenkung. Das kann zum Beispiel Musik sein, ein schallschluckender Kopfhörer gegen den Krach der Baustelle nebenan. Und einige schwören auch auf die vertraute Geräuschkulisse aus dem Großraumbüro. Tonspuren, die einen belebten Arbeitsplatz simulieren, gibt es im Internet massenweise. Eines der ausgefeiltesten Angebote ist der Office Noise Generator des Belgiers Stéphane Pigeon. Auf Wunsch lässt sich dort eine personalisierte Klangumgebung zusammenstellen. Gespräche im Hintergrund, Druckergeräusche, die brodelnde Kaffeemaschine. Pigeon ist Sounddesigner und Toningenieur. Normalerweise nimmt er Natursounds in der Arktis, Wasserfälle oder Wüstenwind auf. Bürogeräusche, das stand für ihn eigentlich nicht weit oben auf der Liste.
Meine Spezialisierung sind eigentlich schöne Geräusche, Geräusche, die man gerne hört. Das Ziel meines Projekts My Noise ist es, dem Nutzer schöne Tonkulissen anzubieten, um unerwünschten Krach auszublenden, Verkehrslärm oder einen Tinnitus. Und Bürogeräusche sind für mich eigentlich nicht schön.
Doch mit Beginn der Corona-Pandemie war Pigeon klar, dass es nun ein spezielles Angebot braucht. Der Erfolg gibt ihm recht. 200.000 Besucher pro Woche zählte seine Website zuletzt. Überall auf der Welt greifen Heimarbeiter auf seinen Geräuschsimulator zurück.
Es gibt Menschen, die sind so daran gewöhnt, im Großraumbüro zu arbeiten, dass ihr Gehirn sich angewöhnt hat, diesen Lärm auszublenden. Sie mögen diese Geräusche deshalb, weil sie gar nicht mehr hören. Ihr Kopf assoziiert das mit Arbeit.
Psychologische Studien bestätigen das. Viele Menschen können sich demnach besser konzentrieren, wenn sie von vertrautem Lärm umgeben sind. Das schärfe die Sinne und helfe, auch daheim fokussiert zu bleiben. So geht es auch Sarah aus Brüssel, die den Noise Generator erst vor kurzem für sich entdeckt hat.
Als
ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich wirklich skeptisch. Aber ich arbeite jetzt seit 100 Tagen zu Hause und ich merke, dass die Konzentration nachlässt. Also habe ich das ausprobiert und war überrascht. Es hilft. Und mindestens zwei Kollegen nutzen es ebenfalls, denen fehlt das Büro auch. Sounddesigner Stéphane Pigeon ist froh, dass sein Generator Menschen hilft. Er verdient daran nichts. Seine Website finanziert sich über freiwillige Spenden. Doch in diesen Wochen hat sie viele neue Nutzer gewonnen und sie zieht auch Aufmerksamkeit auf sich. Die BBC habe schon angerufen, das kanadische Fernsehen, belgische Zeitungen.
Es ist für mich sogar etwas frustrierend und ironisch. Ich gebe mir so viel Mühe, wunderschöne Naturgeräusche aufzunehmen. Ich reise um die Welt und suche Orte, wo man die reine Natur hört. Und jetzt interessieren sich alle nur für Bürogeräusche. Aber gut, ich verstehe schon, warum das jetzt gefragt ist.
In naher Zukunft will der Belgier dann aber wieder neue Projekte entwickeln und hofft, dass er weiter den Geschmack seiner Zuhörer trifft.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Der NASA-Ingenieur? Der neulich...
Hatte der auch mit dem Mond zu tun?
Ja, der war aus Wolfhagen. Ein kleiner Junge aus Wolfhagen.
Und dann hatte er mit dem Mond zu tun?
Ja, hatte er mit dem Mond zu tun. Er kam aus Florida mit seiner Frau. Eine Weitreise.
Ja, eine weite Reise.
Er sagte, wenn sie ein Paar in den Weltraum schicken, dann kann man sicher sein, dass nichts passiert ist. Da!
Ja?
Die Küsse fliegen schneller vorbei, als sie platziert werden können.
Dann sind sie sozusagen andauernd unterwegs, diese Küsse?
Mhm.
Wie hieß der Mann nochmal?
Ralf? So, Ihre Horse und Chlor. Und wo gefällt Sie die neue Frisur?
Ich weiß nicht. Ist das hier nicht ein bisschen kurz?
Nee, das muss so.
Du kannst ja meine Ohren sehen.
Just so heftig, wie das aufsnackt.
Ich sehe mit einmal ganz anders aus.
Genau, die Frisur muckt sie jünger.
Wahrhaftig? Hier ist nicht so lang.
Jünger und frischer.
Jo, wenn sie das sagt.
Und am Ende kommt die wahre Schönheit ja auch von binnen, oder?
Was wollt sie denn damit sagen?
Möchtest du vielleicht einen Kaffee oder ein Glas Sekt?
Was magst du nicht?
Ich mag keine Okraschoten, keine rote Beete, Rindfleisch mit Zadar.
Wenn jemand Sachen nicht mag wie Orangen, das verstehe ich dann nicht. Oder Oliven.
Das ist ein Lesesaal.
Ich mag Orangen nicht. Ich mag es nicht, wenn es einem nicht schmeckt.
Kürzlich, da habe ich ein Essen gemacht für ein älteres Paar und sie hat schon die Nase gerümpft, bevor es überhaupt etwas gab.
Manche glauben, sie könnten das besser.
Ja, vielleicht ist es auch so.
Die Pastete war zu dick geschnitten und dann gab es ein dünnflüssiges Ragout. Nur vor dem Dessert ist er aufgesprungen und sagte etwas wie, wir müssen leider morgen früh raus. Ach, es war so gut, aber ich bin schon so satt.
Psst.
Diva, das ist ein Wort mit zwei Bedeutungen. Im Alltag ein anstrengender Mensch, im Film, auf der Bühne und in der Kunst überhaupt ein Star mit Attitude. Lady Shiva war so eine Diva im Zürich der 70er und 80er Jahre. Ein Model auf dem Laufsteg, Sängerin, auch Sexarbeiterin, Muse von Fellini, Mick Jagger und David Bowie. Die Schweizer Filmemacherin Gabriele Bauer hat vor 3 Jahren eine Hommage an Lady Shiva gedreht, die heute Abend um 22:30 auf Dreisat zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen ist. Glow heißt der Film, glühen also. Und schon vorgeglüht hat unser Filmkritiker und Exil-Schweizer Tobi Müller. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Was ist das für ein Film? Was zeigt er uns über Lady Shiva?
Er zeigt einen Typus, den es, glaube ich, auch an anderen Orten gab in den 70er Jahren. Das ist vielleicht sowas wie der Warhol-Superstar. Tatsächlich war sie auch mit Andy Warhol bekannt. Also diese komische Mischung aus Underground, aus Verruchtheit, aus prekärem Leben. Also sie hat auch früh schon eigentlich Sexwork gemacht, kommt aus ganz schwierigen Verhältnissen. Das ist allerdings kein Thema im Film. Das wird alles außen vor gelassen und dann kommt plötzlich dieser Glamour. Das macht eine Diva aus, dass man eigentlich gar nicht weiß, woher kommt die. Die darf gar keine Herkunft machen. Sie ist schon immer überzeitlich. Und das ist quasi auch das Emanzipatorische, wenn man möchte, daran, dass sich hier jemand quasi selber erfinden kann in diesem damals doch sehr spießigen, harten, grauen, patriarchalen, sexistischen, unlustigen Zürich. Also die Festhütte, die wir dann kennen von später, die war ja damals noch gar nicht erfunden. Und das zeigt dieser Film mit sehr vielen Weggefährten innen von früher, die mit ihr gearbeitet haben, mit der Modedesignerin Ursula Rodel, die ein weltberühmtes Label gemacht hat. Und sie erzählt eine sehr lustige Geschichte, wie Lady Shiva das Geld auf die Bank gebracht hat.
Sie hat unheimlich viel Geld verdient. Sie bewahrt es im Ofen auf. Es war ganz zerknüllt. Jeden Monat ging sie zur Bank am Paradeplatz mit einer Plastiktüte voll zerknülltem Geld. Das Verrückteste, was ich je erlebt habe, sie hat die Tüte vor den Schalter geschmissen. Die haben erst reingeschaut und dann wieder auf uns. Plötzlich waren 5 Leute zur Stelle und haben angefangen, die Scheine zu bügeln. Dann meinten sie, ob sie beim nächsten Mal nicht etwas sorgfältiger mit dem Geld umgehen könne, damit man nicht erst alles bügeln müsse.
Das ist natürlich sehr witzig. Ist natürlich dann auch das Klischee vom schweizerischen Zürich, die Banken, das Geld. Das versteht man. Was erzählt der Film sonst über Zürich? Also inwiefern ist Lady Shiva auch eine, naja, Signatur dieser Stadt und ihrer Zeit?
Die Klischees sind nicht alle falsch, die man sich über die Schweiz macht und über Zürich. Auch quasi meine Heimatstadt, wenn man so möchte. Ich kann den Akzent auch gerne ein bisschen breiter machen, wenn es nötig
sein sollte. Gerne, immer doch.
Später, aber sonst aber nicht zu langsam. Versteht ihr gar nichts mehr, wenn ich jetzt so weitermache. Nee, ich glaube, die Signatur der Zeit ist tatsächlich dieses High and Loading, wenn man so möchte, in einer kleinen Weltstadt. Und das macht Zürich schon auch aus. Ne? Man hat viel Geld, man hat ein großes kulturelles Angebot, aber es ist halt doch sehr überschaubar. Das heißt, in diesem überschaubaren Rahmen begegnen sich die Haute Volée, also die Oberschicht und quasi das Prekäre, auch das Milieu, auch die Drogen und so weiter, sehr viel schneller als in einer quasi richtigen Weltstadt, Berlin. Jetzt lachen Sie vielleicht schon, ich nur auf den Stockzehen, aber auf richtige Großstädte ist das was anderes. Da kann man sich besser separieren, abgrenzen und so weiter. Es geht in Zürich nicht. Und dieser Weg ist da spannend auch nochmal zu sehen, also wie man so aus diesem Milieu rauskommt und da plötzlich reiche Männer trifft, gute Kontakte hat über dieses Modelabel von Ursula Rode und plötzlich Fellini trifft, Jagger trifft, Bowie trifft, andere Kontakte, die sie dann allerdings zusehends versemmelt, weil die Drogensuchten, das sieht man im Film auch schon meistens breit in diesen Archivaufnahmen, das Heroin da einfach dazwischen kommt und das macht ja dann quasi, außer man ist Arzt und hat guten Stoff, jede und jeden kaputt.
Ja, das stimmt allerdings. Die Ursula Rodel haben wir jetzt ja auch schon gehört, ja. Aber wer kommt sonst noch direkt zu Wort?
Tabea Blumenschein zum Beispiel, die kennt man vielleicht in Deutschland als Mitglied von der tödlichen Doris Schauspielerin, Kostümbildnerin, die gerade im März leider verstorben ist. Tatsächlich kommt da zu Wort, auch in Berlin gefilmt. Boris Blank von Yellow, der ist ein bisschen langweilig, der erzählt ein bisschen dasselbe, was er seit 30 Jahren erzählt über die Rote Fabrik in Zürich am See. Die Männer erzählen eigentlich alle ein bisschen mehr über sie selber als die Frauen. Und Ursula Rodel würde eigentlich schon fast genügen. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dann, dass der Film dann doch viel ausblendet. Er konzentriert sich auf den Wunsch, Musikerin zu werden, dieser Frau. Und leider tut man ihr da nicht den allergrößten Gefallen. Diese Archivaufnahmen sind, das ist einfach nicht sehr gut. Sie hat sich auch immer geschämt und brauchte große Überwindung, auf die Bühne zu gehen. Man weiß auch warum, wenn man das sieht. Und das möchte dieser Film, er möchte sie quasi posthum empowern, zu Musikern stilisieren. Das gelingt ihr nicht immer. Viel berührender sind eigentlich eher die Erzählungen von Rode, die waren ja auch ein paar. Also das war eine Arbeitsbeziehung, aber auch eine erotische Beziehung. Da funkelt der Film.
Daraus höre ich aber jetzt, dass er eigentlich nicht so richtig aktuell wirkt, der Film, sondern eher nostalgisch.
Ja, schon beides. Ne? Also wenn man jetzt natürlich in der Generation ist, viele der Leute, die da interviewt werden, das sind späte 40er-Jahrgänge, Leute in ihren 70ern. Jetzt gerade hat das was Nostalgisches, dieses Zürich, diese Innenstädte gibt es so tatsächlich nicht mehr. Trotzdem ist es aktuell, wenn es darum geht, wie inszeniert man sich selber. Natürlich kann man sagen, Lady Shiva, Irena Staub, wie sie bürgerlich hieß, ist auch ein quasi Role Model für Social Media Inszenierung. Ne? Also wie kann man sowas wie Herkunft, was der Film mutwillig oder eben bewusst ausspart, quasi überwinden, indem man einfach ein starkes Bild von sich reproduziert. Bei Irene Staub kommt das Körperliche dann quasi zurück, was man mit Social Media vielleicht nicht unbedingt tun muss. Man muss, glaube ich, nicht unbedingt sterben, wie die arme Irene Staub, um so ein Bild von sich produzieren zu können. Das ist schon der Vorteil heute.
Sehr schön. Glow von Gabriel Bauer von 2017. Die Erstausstrahlung auf Dreisat heute, 22.25 Uhr und danach auch eine Woche in der Mediathek zu sehen. Und einerseits eine Empfehlung, andererseits auch gewisse Abstriche. Herzlichen Dank, Tobi Müller.
Gern geschehen.